Wir müssen ganz einfach begreifen, und ich glaube, Friedrich Merz hat das ja auch nochmal aufgegriffen, das ist ja der Satz von Olaf Scholz, dass wir wirklich bereit sein müssen, jeden Quadratmeter des Bundesgebietes zu verteilen. Also das Erste ist, wir sind momentan nicht bereit, die Konsequenzen eines solchen Szenarios zu tragen. Es waren Demokratien, die im 20. Jahrhundert die zwei größten Herausforderungen für die demokratischen Gesellschaften bewältigt haben. Und zwar Faschismus niedergerungen und den Kommunismus niedergerungen. Es muss halt nur der demokratische Selbstbehauptungswillen wiederhergestellt werden. Politik normalerweise macht ja oftmals so, zu sagen, den Leuten zu sagen, macht euch keine Sorgen, wir regeln das schon. Das funktioniert hier nicht. Sondern man muss einfach sagen, wir regeln vieles, aber wir brauchen euch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung des Sicherheitsrats. Mein Name ist Peter Tauber. Ich darf die Sitzung heute leiten an meiner Seite, damit nichts schief geht, wie immer Timon Radicke. Timon, bist du wach?
Ich bin wach. Ich bin wach und ich bin einsatzbereit, Peter.
Das ist gar nicht so unwichtig, denn wir reden heute über ein Szenario, was viele wegschieben, für unwahrscheinlich halten und so nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wir reden heute über ein Buch, das niemand Geringeres geschrieben hat als Carlo Massala, Wenn Russland gewinnt. Also eine Fiktion, wenn man so will. Carlo, das Buch ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt. Du beschreibst darin ein Szenario. Was passiert eigentlich, wenn Russland nicht nur jetzt in der Auseinandersetzung mit der Ukraine obsiegen würde, sondern Europa in einen Krieg stürzt und die Uneinigkeit der Europäer, der NATO dazu führt, dass Russland am Ende als Sieger vom Schlachtfeld geht? Das Buch ist jetzt eine Weile draußen, habe ich gerade gesagt. Es gibt natürlich jetzt eine Fülle von Reaktionen. Was ist da erwartet und unerwartet? So ähnlich wie beim Szenario selbst. Über das Buch reden wir dann ja gleich.
Also, was völlig unerwartet ist, ist, dass dieses Buch jetzt nach 4 Monaten in der 10. Auflage erscheinen wird. Was völlig unerwartet war, dass es jetzt bis zum September 11 Übersetzungen dieses Buches geben wird, weltweit. Und dass es nur, also bis auf die Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht nahestehenden Nachdenkseiten nur positive Rezensionen gab. Also es gab keine einzige negative Rezension, die geschrieben worden ist. Das heißt, das war völlig unerwartet.
Also mit anderen Worten, das Buch hat einen Nerv getroffen aus deiner Sicht.
Das Buch scheint einen Nerv getroffen zu haben, ja. Das muss ich wohl so sagen. Was war erwartet? Erwartet ist natürlich, dass es so auch öffentliche Reaktionen gibt, die, und das kommt halt aus dieser Ecke Nachdenkseiten, die interessanterweise mir vorwerfen, ein Kriegstreiber zu sein. Wobei in diesem Buch ja sozusagen genau dieser Krieg nicht stattfindet, den ich ja, wenn ich Kriegstreiber wäre, da reingeschrieben hätte, nämlich, dass die NATO reagiert im Sinne von militärischer Reaktion auf eine russische begrenzte Aggression gegen ein NATO-Mitgliedsland.
Jetzt ist der Titel so plakativ. Was wäre, wenn Russland gewinnt? Was heißt das denn eigentlich? Also wann hat Russland denn gewonnen?
Also in dem Buch selber hat Russland gewonnen. In dem Moment, in dem Russland alle Territorien behalten kann, die es annektiert, die ukrainischen Truppen sich aus den Territorien, die Russland annektiert hat, also illegal annektiert hat, aber die Ukrainer noch halten, zurückziehen muss, wenn die Ukraine nicht in die NATO kommt, keine Sicherheitsgarantien im Sinne von europäische Truppen in der Ukraine oder amerikanische Truppen in der Ukraine bekommt und gleichzeitig die ukrainischen Streitkräfte so reduziert werden, dass sie einem möglichen erneuten Angriff seitens Russland nicht widerstehen könnten. So, damit hat Russland meines Erachtens dann diesen Krieg gewonnen. Also im Prinzip reden wir über eine Kapitulation der Ukraine. Ja, kommt noch dazu, sozusagen die Selenskyj muss abtreten, es gibt eine Neuwahl und die Russen versuchen dann auf diese Neuwahl Einfluss zu nehmen, um einen eher prorussischen Kandidaten dort ins Amt zu befördern. Dann hat Russland diesen Krieg gewonnen, meines Erachtens.
Jetzt gibt's in dem ganzen Szenario natürlich Dynamiken. Der Krieg dauert jetzt schon auch 3 Jahre. Wahrscheinlich hättest du am Anfang auch, wie viele andere gedacht, lohnt sich nicht darüber ein Buch zu schreiben. Das Ganze wird schnell zu Ende sein. Also ja. Wir leben ja von Annahmen, und auch von Fehlern in der Analyse. Ja. Das führt ja wahrscheinlich auch dazu, dass manche dir Panikmache etc. vorwerfen. Also wie gesagt, die öffentliche Kritik ist ja relativ leise bei so einem kontroversen Buch. Ja. Das ist interessant. Aber natürlich haben wir trotzdem in Deutschland starke Stimmen. Und wenn wir uns die Wahlergebnisse der letzten Bundestagswahl anschauen, dann haben da zwei Parteien reüssiert. Eine neu, knapp am Einzug in den Bundestag gescheitert. Die andere so stark wie nie, die im Prinzip ja aus dieser Analyse, dass Russland eine aggressive Macht wieder ist, vielleicht immer war, nur nicht stark genug, um diese Aggression zu leben gegenüber dem Rest Europas, eine andere Ableitung machen und sagen, eigentlich ist Unterwerfung die Lösung. Du sagst ja, nee, Freiheit muss verteidigt werden.
Ja, ich glaube sozusagen, wir stehen vor der Problematik, und das ist das, was viele noch nicht vollumfänglich begriffen haben, dass diese russische Aggression gegen die Ukraine weit mehr ist als eine russische Aggression gegen die Ukraine. Das ist Teil eines Weltordnungskonfliktes. Ich glaube, vom Ausgang dieses Krieges wird entscheidend abhängen, wie die Zukunft der Sicherheit und Stabilität in Europa ist, aber wird auch entscheidend abhängen, wie sich das internationale System entwickelt, nämlich ob es sozusagen sich mehr in die Richtung der revisionistischen Staaten, angeführt von China und Russland, neigt, oder mehr in die Richtung der Status-Quo-Staaten, die dieses System eigentlich, so wie es die letzten 70 Jahre war, sicherlich an der einen oder anderen Stelle reformierbar, aufrechterhalten wollen. Und wenn man das nicht begreift, dann guckt man halt auf diesen Krieg und sagt, naja, das ist ein Krieg gegen die Ukraine, was haben wir mit der Ukraine zu tun, sollen die Russen das doch alles haben, ist doch egal. Ja, bedroht uns ja nicht als Deutsche. So, und da sage ich, nee, es bedroht uns als Deutsche, es bedroht uns nicht als Deutsche, in dem Sinne, dass das Szenario ist, dass in den nächsten 3 Jahren russische Panzerverbände durch die polnische Grenze durchbrechen und auf Berlin marschieren werden. Das, glaube ich, ist nicht das Szenario. Aber man muss ja nur den Russen zuhören. Denen geht es um eine Rückabwicklung der europäischen Sicherheitsarchitektur, so wie sie sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts herausgebildet hat. Denen geht es darum, sozusagen ein Vorfeld zu schaffen, und zwar das bis nach Polen reicht, dass sie dominieren können. Und damit wird daraus ein Schuh auch für uns, für unsere Sicherheit und für unsere Stabilität. Und wenn man das nicht begreift, ja, dann kann man sich auf den Standpunkt stellen, ja, ist ein Krieg halt, was haben wir damit zu tun? Sollen die Russen den Krieg doch gewinnen? Und ich glaube, das ist die grundlegend falsche Annahme.
Du machst das ja sehr plastisch fest, Carlo, an einem Beispiel einer Kleinstadt im Baltikum, die quasi in einer Nacht- und Nebelaktion im Grunde von grünen Männchen, so wie wir es im Grunde auch schon erlebt haben, seit 2014, von grünen Männchen im Grunde okkupiert wird. Wo man genau die Frage bei Artikel 5 stellen muss, nämlich, und wo auch sicherlich in Washington und in anderen Staaten die Frage nach Artikel 5 gestellt werden muss, sind wir jetzt eigentlich bereit, für so eine kleinen Stadt mit 50.000 Einwohnern oder 15.000 Einwohnern in einen Krieg zu ziehen? Was ist deine Quintessenz bei diesem Buch, also bei diesem Szenario? Ich finde das sehr plastisch greifbar, weil das genau die Szenarien sind, mit denen wir uns, glaube ich, auseinandersetzen müssen. Also wir rechnen nicht damit, dass der Russe auf einmal mit 150.000 Soldaten an der Grenze antritt, sondern es sind genau diese Destabilisierungsgeschichten, wo dann erst ein Narrativ aufgebaut wird, da leben 80% russischer Bevölkerung und die wollen eigentlich in Anführungsstrichen heim ins Reich, kennen wir historisch irgendwie alles, und jetzt wollen wir deren Stimme Gehör verleihen und deswegen gehen wir da rein, und das sind außerdem gar nicht wir, das sind die selbst, die haben sich selbst bewaffnet, haben sich Uniformen angezogen und verleihen ihrer Stimme jetzt, sagen wir jetzt mal, Gewicht. So, wie beurteilst du das gerade mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit Europas?
Wir müssen ganz einfach begreifen, und ich glaube, Friedrich Merz hat das ja auch nochmal aufgegriffen, das ist ja der Satz von Olaf Scholz, dass wir wirklich bereit sein müssen, jeden Quadratmeter des Bündnisgebietes zu verteidigen. Wir dürfen uns nicht in eine Diskussion lassen, so nach dem Motto, ab wann ist eigentlich ein Angriff auf ein NATO-Mitgliedsland ein Angriff? Mhm. Ja? Ist es nur eine Kleinstadt in Estland oder in Lettland, ist ja auch egal wo, oder ist es die Hälfte des Landes oder ist es das ganze Land? Wenn wir uns auf diese Diskussion einlassen, haben wir schon verloren. Ja, das ist genau die Diskussion, die uns Russland aufzwingen will in so einem Szenario. Das heißt, die Bereitschaft zu sagen, jeder, ich würde ja sagen, noch nicht mal jeder Quadratmeter, sondern jeder Quadratzentimeter des Bündnisgebietes ist in dem Moment, in dem sozusagen russische Verbände oder russische grüne Männchen das überschreiten, ist ein Bündnisfall. Und nur wenn wir das glaubhaft vermitteln, können wir abschrecken. Wenn wir anfangen, ne, genau diese Fragen zu stellen, kann man das Baltikum überhaupt verteidigen? Also, ich meine, haben die Russen nicht recht? Haben die Esten oder die Letten nicht Minderheitenrechte verletzt? Und ist das nicht eigentlich eine russische Stadt, die nur durch historische, komische Wirrungen plötzlich in einem anderen Land zugeschlagen? Dann haben wir schon verloren. Dann öffnen wir Tür und Tor genau für das, was Russland vorhat, nämlich die Belastbarkeit des Artikel 5 zu testen. Also muss die Quintessenz sein, neben diesen ganzen Geschichten, die wir jetzt ohnehin versuchen zu machen, nämlich sozusagen der materiellen Ausstattung unserer Streitkräfte, ja, Vollausstattung unserer Streitkräfte, muss die Quintessenz sein, sozusagen politisch das Signal beständig zu senden, dass es um jeden Quadratzentimeter des Bündnisgebietes geht. Wenn wir das nicht tun, öffnen wir Tür und Tor. Weil das ist das, was die Leute ja immer vergessen. Abschreckung beruht ja auf zwei Komponenten. Das eine ist, du brauchst das Material. Also natürlich kann ich nicht abschrecken, wenn ich sage, wenn ich nicht die entsprechenden Panzer habe, die Drohnen, die Marschflugkörper und so weiter und so fort, dann kann ich nicht abschrecken. Aber wenn ich nur das habe, schrecke ich nicht ab, sondern das beständige Signal, dass ich wirklich bereit bin, das alles einzusetzen, wenn etwas eintritt, das macht genauso die Abschreckung aus. Und das ist sozusagen der Punkt, wo wir noch, also wir heißt im Rahmen der NATO, noch konsequenter und stärker werden müssen, genau diese Signale auch beständig auszusenden.
Peter, willst du rein?
Du warst jetzt gerade so im Flo.
Ja, Flo ist gut. Nee, Flo ist gut. Dann gehe ich da nämlich nochmal genau drauf. Und zwar geht es da vor allen Dingen, also wir haben ja gerade gesprochen über dieses russische Bedrohungsnarrativ, das immer wieder aufgebaut wird. Genauso wie das Narrativ über die NATO-Erweiterung und so weiter. Wie beurteilst du denn den aktuellen Kurs der vor allen Dingen auch unserer neuen Bundesregierung? Wir hatten ja jetzt einen Regierungswechsel. Vorher wurde immer das, ich glaube, das am meist benutzte Attribut war das Attribut der Zögerlichkeit. Mhm. Wie beurteilst du jetzt, hat sich da in der Art und Weise, wie wir nach außen wirken, ein Paradigmenwechsel eingestellt?
Paradigmenwechsel ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen als Begriff. Mhm. Aber also die gegenwärtige Bundesregierung zeichnet sich schon durch eine sehr deutliche und sehr klare Sprache aus. Das muss man ganz einfach sagen. Also die Signale, die man aussendet, hinsichtlich der Bedeutung der Ukraine für die deutsche Sicherheit, der Bedeutung der Ukraine für die europäische Sicherheit, der Bereitschaft Deutschlands, Bündnisgebiet zu verteidigen, sind wesentlich deutlicher und klarer und vor allen Dingen beständiger, als das bei der letzten Regierung der Fall war. Das Problem ist, dass sich manchmal diese Regierung ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt und dann nicht delivert. Ja, mhm. Was sozusagen ein bisschen komisch aussieht und ein bisschen so aussieht, als ob man nicht wirklich handeln könnte. Also zu sagen, dass wenn bis Montag Mitternacht keine Waffenruhe in der Ukraine eintritt, die Konsequenzen für die Russen massiv sein werden. Und am Dienstagmittag dann zu sagen, wir werden am Freitag in Brüssel beraten, welche Sanktionen wir machen. Wohl wissend, dass die Sanktionen, die am Freitag beraten werden sollten, seit Monaten schon vorbereitet waren und nichts sozusagen mit der fehlenden Waffenruhe zu tun haben. Das kommt halt ein bisschen komisch. Ja. Mhm. Die Frage, sich so weit mit dem Taurus aus dem Fenster zu lehnen, um dann diese Diskussion abzumoderieren. Das kann man jetzt sagen, ist strategische Ambiguität. Das scheint aber nicht so gut zu funktionieren, weil sozusagen der Kanzler redet über diese Sachen nicht, während die SPD ständig sagt, sie wird den Taurus nicht schicken. Ja, also da geben wir dann halt ein bisschen ein komisches Bild ab. Aber generell muss man sagen, entschiedener und entschlossener als die Vorgängerregierung.
Wenn du darauf schaust, du beschreibst ein Szenario ja vom Ende her und daraus leitet sich ab, wenn man das nicht will, muss man gewisse Dinge tun. Wie wichtig ist denn auch der öffentliche Diskurs und nicht nur die Frage, was wollen wir eigentlich selbst, sondern wie treten wir der versuchten und auch permanent stattfindenden Einflussnahme von außen entgegen? Also Timon hat es ja kurz angedeutet. Russland hat ja nicht erst mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs angefangen, unsere innenpolitischen Debatten zu framen. Also dieses völlig historisch falsche Narrativ der Einkreisung Russlands oder einer Zusage, die NATO nicht nach Osten zu erweitern, das ist ja das eine. Neben der Tatsache, dass das ja das Selbstbestimmungsrecht der Völker negiert, den Polen vorzuschreiben, welches Bündnis sie sich anzuschließen haben oder auch nicht. Wie wichtig ist das und waren wir da zu lange blauäugig im Verhältnis zu anderen Mächten in dieser Welt als Deutsche und auch als Europäer?
Für mich ist das die entscheidende Frage. Also wirklich die entscheidende Frage. Wenn wir es als Deutsche und ich würde jetzt sagen als Europäer nicht hinbekommen, über einen öffentlichen Diskurs, über das Zeigen von politischer Führung, das Bewusstsein zu wecken, dass Demokratie verteidigt werden muss. Ja, und zwar jetzt meine ich nicht nur mit der Waffe an der Hand, sondern in allen möglichen Formen. Auch im Gespräch mit denjenigen, die sozusagen bei uns in den Gesellschaften daran zweifeln, ob die Demokratie überhaupt noch eine vernünftige Staatsform ist. Dann, wenn diese Gesellschaft nicht resilient wird, dann hat das zwei Probleme. Das eine ist, nur eine resiliente Gesellschaft wird den Preis, den ein möglicher Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Bündnisverteidigung nach sich ziehen wird, bereit sein zu akzeptieren. Wenn eine Gesellschaft einen solchen Preis nicht bereit ist zu akzeptieren, dann kann man die Bundeswehr irgendwie im Rahmen der Bündnisverteidigung irgendwo hinschicken. Nach 3 Wochen muss sie diesen Einsatz abbrechen, weil sozusagen der Druck auf Regierungen einfach zu groß wird. Also das heißt, ohne eine resiliente Gesellschaft, diese ganzen Überlegungen, wie verteidigen wir das Bündnisgebiet, sind alle perdu. Ja, weil du brauchst die Gesellschaft, die dahinter steht. Und der zweite Punkt ist, ohne sozusagen diese resiliente Gesellschaft werden wir es nicht schaffen, das umzudrehen, was du hast es gerade angedeutet. Die Russen führen ja 2 Kriege. Sie führen einen mit kinetischen Mitteln in der Ukraine und einen mit nicht kinetischen Mitteln gegen unsere Gesellschaft. So. Und der mit nicht kinetischen Mitteln zielt darauf ab, dass immer mehr Menschen in Deutschland das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit des demokratischen Verfassungsstaates verlieren. Und wenn ich auf die letzten Bundestagswahlen gucke, dann muss ich ganz einfach sagen, so unerfolgreich sind die Russen damit nicht. Ja? So, weil wenn du dir das mal anguckst, 25% der Menschen, die bei den letzten Bundestagswahlen zur Wahlurne gegangen sind, haben dezidiert pro-russische Parteien gewählt. Sie haben die nicht gewählt, weil die pro-russisch sind, vielleicht ein kleiner Teil, aber sie haben das billigend in Kauf genommen. So, dass die pro-russisch sind. Und da würde ich sagen, das ist schon kein schlechter Erfolg russischer Desinformationskampagnen und Destabilisierungskampagnen der letzten 10 Jahre. Ja? Das heißt, wir sind im Inneren nicht resilient. Und ich glaube, wenn wir als Demokratie nicht unseren Selbstbehauptungswillen wiederentdecken, dann werden wir über lange Sicht sozusagen diesen hybriden Krieg verlieren.
Aber da ist man ja, da sind wir ja genau bei dem Punkt. Und so habe ich dich immer verstanden und ich wollte dich das immer mal fragen. Jetzt mache ich es bei der Gelegenheit.
Hättest du mir auch anrufen können.
Ja, aber das ist so spannender. Wir reden immer oder haben lange über eine Art wertegebundene Außenpolitik geredet. Und damit sind natürlich die hehren Werte, für die unsere FDGO steht. Und du bist ja auch so ein FDGO-Ultra gesprochen. Aber in Wahrheit müssen wir dann nicht sehr viel stärker sagen, das sind unsere Interessen und wir leben in einer Welt, die uns nicht nur wohlgesonnen ist als Deutsche und Europäer. Und wir müssen in der Lage sein, für unsere Interessen einzutreten. Im Zweifel die auch im Rahmen natürlich einer regelbasierten Ordnung auch durchzusetzen. Also wir brauchen auch eine andere Kraft und ein anderes Verhältnis zur Macht.
Mhm. Ja.
Also ja. Es ist nicht nur einfach, wir glauben, wir stehen für das Gute und die Welt wird sich schon nach uns richten.
Nee, also ich gebe dir recht. Ich fand diese Diskussion immer über Werte und Interessen ein bisschen massiv verzerrt. Weil ich glaube, viele unserer Interessen resultieren aus den Werten, die wir haben. Ja, also diese Wertegeschichte ist jetzt nicht sozusagen so Ponyhof oder pupsendes Einhorn, sondern...
Aber Entschuldigung, da gehe ich einen Satz dazu noch. Aber ist das nicht ein Verstecken? Also haben nicht die immer über wertegebundene Außenpolitik geredet haben, sich dahinter versteckt, dass sie sagen, ich formuliere klare Interessen und müssen
ja, natürlich
genau das tun?
Ja, das ist ein Grundproblem deutscher Außenpolitik in den letzten 70 Jahren gewesen. Ja, dass wir sozusagen ungerne offen über Interessen geredet haben und uns hinter dem nebulösen Begriff Werte versteckt haben. Ich würde sagen, viele unserer Interessen resultieren aus unseren Werten. Und jetzt kommt der Punkt. Es wird immer die Situation geben, in dem sozusagen wir Interessen verfolgen, die unseren Werten nicht entsprechen. Das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht. Aber anstatt das irgendwie rhetorisch zu verkleistern, ja, und den Versuch hinzubekommen, zu erklären, warum das dann doch irgendwas mit unseren Werten zu tun hat, was uns kein Mensch glaubt, innenpolitisch, glaube ich, ist es viel besser und offener zu sagen, ja, wir sind uns bewusst, wir haben ja ein Problem, ja, aber in der Abwägung sozusagen müssen wir den Weg gehen, der zunächst einmal eine interessenorientierte Politik ist, die nicht unseren Werten entspricht. Ja, und diese Fälle wird es immer wieder geben und die muss man offen kommunizieren. Und ich finde, um jetzt mal jemanden zu nehmen, der ja in den letzten 2-3 Jahren viel sozusagen verprügelt worden ist, als wir vom russischen Gas weggegangen sind und der Habeck nach Katar gehen musste, was ja nun echt nicht irgendwie so das Super-Duper-Regime ist, ja, hat er offen formuliert, ich weiß, ich arbeite hier mit einer Diktatur zusammen, ja, aber wir brauchen dieses verdammte Gas. Und von daher in der Abwägung, ja, nur mit den Staaten, ich sage jetzt mal übertrieben, nur mit Staaten zusammenzuarbeiten, die irgendwie so ähnlich sind wie wir, ja, kann ich es mir nicht leisten, auf Katar zu verzichten. Und er hat dafür eine relativ große Zustimmung in der deutschen Bevölkerung erreicht. Also dort, wo Interessen und Werte auseinandergehen, und das wird immer wieder passieren, offen kommunizieren, warum man sozusagen in diesem Zwiespalt ist und warum man sich für die eine Option entschieden hat. Und ich glaube, das ist generell der Punkt. Eine offene, klare Kommunikation kommt immer besser an als dieses verschwurbelte, ich versuche dann alles doch noch irgendwie so zu drehen, dass es überhaupt keinen Konflikt gibt in meinen Zielen. Habe ich die Frage jetzt einigermaßen beantwortet?
Absolut. Ich bin zufrieden mit der Antwort, Timon.
Ja, ich habe tatsächlich noch eine abschließende Frage. Und zwar, wir versuchen ja im Grunde auch immer so ein bisschen nach vorne zu schauen und auch das Optimistische zu sehen. Du hast in deinem Buch skizziert, was passiert, wenn Russland gewinnt. Es gibt jetzt noch den Aspekt, den kann man jetzt, glaube ich, nur andeuten, was das für geopolitische Auswirkungen beispielsweise auch auf China hat.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal das Ganze zu Ende denken und wir wissen, dass das ein Szenario ist, das kommen kann, es ist im Bereich des Möglichen. Wie beurteilst du das? 2 Fragen eigentlich. Erstens, sind wir bereit, gesellschaftlich und politisch die Konsequenzen eines langen Konfliktes wirklich zu tragen? Das ist das Stichwort Resilienz, was Peter schon einmal angebracht hat. Und das Zweite, und das ist im Grunde so ein bisschen der Dreh in die Zukunft, Carlo, was müssen wir jetzt eigentlich konkret tun, um dieses Szenario eben zu verhindern?
Also das Erste ist, wir sind momentan nicht bereit, die Konsequenzen eines solchen Szenarios zu tragen. Jetzt mal ganz ehrlich, wir knicken doch jetzt schon ein nach 3,5 Jahre Ukraine-Unterstützung und haben die Diskussion über das Geld, das wir da ausgeben, ja, im Vergleich zu sozusagen anderen Haushaltstiteln, die dominiert doch mittlerweile schon fast die politische Diskussion.
Ja.
Und das ist sozusagen etwas, wo wir etwas tun für unsere eigene Sicherheit, wo wir aber unsere eigenen Menschenleben nicht gefährden. Da kriegen wir es noch nicht mal hin, nach 3,5 Jahren sozusagen weiterhin den Kurs zu halten als Gesellschaft. Deswegen sind wir noch lange nicht bereit, genau das zu tun. Was wir tun müssen, ich glaube, das sind 3 Sachen, die alle sozusagen schon angesprochen worden sind. A, dafür zu sorgen, dass wir materiell in der Lage sind, uns selbst verteidigen zu können, und zwar gegen jegliche mögliche Form der Aggression. Ob sie eine begrenzte ist oder eine vollumfassende, ist egal. B, die politische Einheit im transatlantischen Raum herzustellen, dass auch beständig kommuniziert wird, dass wir bereit sind, das, was wir anschaffen werden, auch einzusetzen, falls es eine Verletzung des NATO-Territoriums geben sollte. Und das Dritte ist, resiliente Gesellschaften zu schaffen. Und dazu braucht es politische Führung. Ja? Und das Optimistische ist, wenn du, mit Peter habe ich ja hier einen Historiker, bei dir weiß ich nicht, was dein Hintergrund ist, Timon, aber mit Peter habe ich ja hier einen versierten Historiker sozusagen als Gesprächspartner. Es waren Demokratien, die im 20. Jahrhundert die 2 größten Herausforderungen für die demokratischen Gesellschaften bewältigt haben. Und zwar Faschismus niedergerungen und den Kommunismus niedergerungen. Es gibt überhaupt gar keinen Anlass zum Pessimismus, was sozusagen Demokratien und ihre Möglichkeit, solche systemischen Konflikte zu bestehen, anbetrifft. Es muss halt nur der demokratische Selbstbehauptungswillen wiederhergestellt werden. Und das ist meines Erachtens eine Aufgabe der politischen Führung. Ich will einen Kanzler haben und eigentlich will ich eine gesamte Regierung haben. Und der Kanzler hat es schon mal gemacht in einer Rede, ne? Dieser, aber es muss beständig gemacht werden. Der sagt, diese Demokratie ist bedroht. Wir als demokratische Staatsform sind bedroht und zwar durch äußere und innere Entwicklungen. Und wir müssen uns dagegen wehren. Und deshalb sozusagen müssen wir das und das tun. Und jetzt kommt der Unterschied zu dem, was Politik eigentlich immer macht. Politik normalerweise macht ja oftmals sozusagen den Leuten zu sagen, macht euch keine Sorgen, wir regeln das schon. Das funktioniert hier nicht, sondern man muss einfach sagen, wir regeln vieles, aber wir brauchen euch. Das heißt, wir müssen eine Einheit sein, und zwar Exekutive und Gesellschaft, ja, in dem Begegnen dieser Herausforderung. Und dann, glaube ich, brauchen wir nicht mit viel Pessimismus in die Zukunft zu blicken. Aber diese Notwendigkeit politischer Führung ist gegeben und die muss erfolgen.
Da bin ich dann zum Beispiel sehr positiv und optimistisch, denn wenn man die Krisen, die wir hatten, und jetzt sind das vielleicht im Vergleich zu dem, was du beschreibst, kleine Krisen, aber wenn man das Ahrtal gesehen hat mit der Katastrophe, wenn man auch Corona am Anfang gesehen hat, die Deutschen waren sehr viel bereit auszuhalten oder mitzumachen, sehr hilfsbereit gegenseitig, auch bei der Flüchtlingskrise am Anfang, haben sehr viele sich engagiert, und es bröckelte immer erst, wenn politische Führung nicht so wahrgenommen wurde. Und du hast den historischen Vergleich bemüht. In der Tat, die Demokratien haben zweimal gewonnen, aber sie haben sich sozusagen auch auf Waffengleichheit eingestellt. Also sie haben alle Instrumente genutzt. Und da, glaube ich, liegt eine Herausforderung, dass wir auch mit den neuen Waffen, die es gibt im digitalen Raum, noch nicht verstanden haben, wir müssen unsere Narrative stärken, wir müssen was auf die Fahne schreiben, weil sonst sich keiner unter dieser Fahne versammeln kann. Ich glaube, die Leute wollen es, aber politische Führung bedeutet, wir müssen auch stärker als früher sagen, nein, in einer freiheitlichen Gesellschaft gibt es gewisse Dinge, die sind nicht richtig. Wir müssen diesen Relativierungen auch aufhören im Diskurs, sondern einfach mal sagen, das ist richtig, das ist falsch, und wer das nicht akzeptiert, der steht halt leider mal außerhalb. Es macht einen Unterschied, wofür man steht. Und wenn wir das tun, dann, glaube ich, kann man sehr viele Leute mitnehmen. Und dann wird das Szenario, was du sehr spannend beschrieben hast in deinem Buch, und das ist wirklich nochmal ein Lesetipp zum Schluss, für die, die es noch nicht gelesen oder gehört haben sollten, gibt es auch als Hörbuch, damit dieses Szenario möglichst genau das bleibt, ein Szenario. Vielen Dank, Carlo, nochmal für die vertiefende Diskussion an der Stelle.
Danke an euch beiden für die Einladung.
Timon, machst du die Sitzung dicht? Oder wie?
Ich mache jetzt dicht.
Sehr gut.
Ich mache jetzt dicht. Ich habe noch eine Anmerkung.
Sehr gut.
Und zwar, wir sind immer dankbar für freundliches Feedback, für konstruktives Feedback über unseren Podcast. Gerne auf den entsprechenden Kanälen. Peter hat jetzt gerade sein Mikrofon umgeworfen. Das lasse ich auch drin. Schmeißt es jetzt fast noch in seine Kaffeetasse. Es ist ein Schauspiel. Also wir sind immer dankbar für konstruktives Feedback über unseren Podcast. Das könnt ihr machen auf den Plattformen eures Vertrauens, wo ihr diesen Podcast hört. Ihr könnt das aber auch ganz altmodisch per Mail machen, indem ihr uns eine Mail schreibt an redaktion@sicherheitsrat-podcast.de. Wir freuen uns drauf. Wir lesen jede Rezension und jedes Feedback sehr ausführlich und danken euch ganz herzlich, dass ihr immer dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank und au revoir.
Joho.